Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dann bleibt halt mehr für uns. Da musst du durch. Bertram zupfte beleidigt seinen zerknitterten Schnurrbart zurecht und seufzte. Krier war inzwischen zu Picandu hinübergetrippelt. Der Rohrmäuserich nahm zärtlich ihre Pfote. »Du siehst heute wieder hinreißend aus«, flüsterte er ihr ins Ohr. Spätestens bei ihrem zweiten großen Abenteuer hatte er sich über beide Mäuseohren in die weiße Rattendame verguckt. Er war furchtbar eifersüchtig gewesen, als ein gewisser Ratterich ihr den Hof gemacht hatte. Zum Glück aber hatte Grier sich für ihn entschieden. Sie gab ihm einen Kuss auf die Nasenspitze. »Du auch«, sagte sie. »Na kommt schon, ihr zwei Todeltäubchen«, rief Pomme de Terre, »sonst wird das Essen noch kalt.« Er war bereits auf dem Weg zum Müllsack. Plötzlich blieb er stehen. Seine Nasenspitze bebte.
»Riecht ihr das?«
Die anderen reckten die Köpfe und schnupperten. Grier nickte als Erste. »Was ist das?« Der Geruch war scharf und stechend zugleich. Vor allem aber roch er nach Gefahr. »Das kann doch nicht sein«, murmelte Picandu. »Aber irgendwie riecht es nach...« »Nach Feuer«, beendete Pomme de Terre den Satz. Er sah sich besorgt um.
»Scheint hier in der Nähe zu sein.«
»Aber doch nicht in Frau Fröhlichs Laden«, rief Krier erschrocken. Frau Fröhlich, wie ihr wisst, besaß das Feinkostgeschäft, unter dem die Muskeltiere wohnten. Genau genommen lebten sie in einer gemütlichen Höhle unter der Kellertreppe, die direkt in den Laden führte. »Nein, das hätten wir im Keller gerochen«, sagte Picandu. Er versuchte, seine Beunruhigung zu verbergen.
»Ich schlage vor, wir gehen der Wache ohne Umschweife auf den Grund«, rief Bertram und zückte sein Degen.
Dann trippelte er schnurstracks in Richtung Toreinfahrt. Sein Hunger und den Müllsack hatte er augenblicklich vergessen.
»Warte«, rief Picandu, »wir sollten nichts überstürzen.«
Doch der Hamster war bereits durch die Einfahrt verschwunden und die anderen mussten ihm wohl oder übel folgen.
Sie lugten um die Ecke, auf der Straße ist alles still und auf einmal ertönte ein lautes Heulen. Es kam immer näher, es wurde unerträglicher, die Muskeltiere witschten sofort zurück in die Toreinfahrt. Und dann sahen sie ein blinkendes blaues Licht, das über die Pflastersteine zuckte. Fast gleichzeitig raste ein großes rotes Auto an ihnen vorbei. Es hielt mit quietschenden Bremsen wenige Häuser entfernt. Dann verstummten die Sirenen. Nur das blaue Licht zuckte über die gegenüberliegenden Hauswände. Vorsichtig spähten die Muskeltiere aus der Einfahrt. Sie sahen, wie Männer mit Helmen und dunklen Schutzanzügen aus dem Auto sprangen und einen großen Schlauch aus dem Wagen vom Wagen zogen. Pomme de Terre pfiff durch die Zähne.
»Mann in der Tünn, das ist die Feuerwehr. Das bedeutet, da hinten muss ein Feuer sein.«
Ihre wieder zusammenfahren. Ein zweites rotes Auto raste dicht an ihnen vorbei und hielt neben...
»Scheint eine größere Sache zu sein«, flüsterte Grier.
»Fällt ja jemand in Gefahr«, lispelte Bertram. »Wir sollten unbedingt nachschauen, ob unsere Hilfe ist.«
Und bevor ihn jemand stoppen konnte, sauste er schon auf die roten Feuerwehrautos.
»Bleib hier«, rief Picandu. »Das ist zu gefährlich.«
Aber Bertram hörte.
Picandu war außer sich. Dieser Hamster machte ihn noch wahnsinnig. Er musste alles, was nach Gefahr und Abenteuer aussah, hinterherlaufen.
»Vielleicht aber ist wirklich jemand in Gefahr«, sagte Grier. »Wir ihn nicht allein lassen. Sie ergriff Picandus Pfote. Komm, sonst verlieren wir ihn noch«, rief Picandu seufzte. Er hatte sich schon so auf den Müllsack gefreut.
»Vermasselt noch den ganzen Abend«, knurrte er.
»Wir sind zurück«, sagte Grier tröstend. Und dann lief sie Pomme de Terre hinterher. Sie wollte beide auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Unwillig und als Letzter folgte Picandu. Ein bisschen Diät würde auch ihm nicht schaden, sich. Aber nicht sofort und ganz bestimmt nicht heute Abend. Bertram und Pomme de Terre und Grier waren ein paar Häuser weiter im Schutz eines Laternen stehen geblieben.
Sie sahen das Feuer, das aus dem Laden loderte. Und ganz plötzlich hörten sie einen lauten Knall, der die Stille zerriss. Die Scheiben waren geplatzt und unzählige Splitter flogen durch die Luft. Die Scheibe zischte so dicht an Pikandus Kopf vorbei, dass sie ihm fast die Brust abrasiert hätte. Der Mäuserich erstarrte und stieß einen Entsetzen aus. »Weg hier!« Der erste Wasserstrahl traf die Flammen und eine Dichtwolke quoll aus dem Laden. Der scharfe, ätzende Qualm umhüllte die Muskeltiere und verlor ihnen fast den Atem. Sie fingen an zu husten.
»Schneller«, keuchte Pomme de Terre, »sonst ersticken wir noch!«
Sie hasteten den Bürgersteig, an die Füße purzelte.
»Zu spät«,
rief er und deutete auf die vielen Männer, die aus den Hauseingängen traten. Sie trugen Bademäntel über ihren Schlafanzügen und starrten hin im Restaurant. Das Heulen der Sirenen musste sie geweckt haben. »Wir niemals unbemerkt durch«, japste Grier. »Und schaut mal, da ist Frau Fröhlich«, litt er. Er deutete auf eine kleine Frau in einem rosa geblümten Bademantel. Sie hob Ureinfahrt und starrte ängstlich auf die Flammen. »Na toll, den müssen wir heute vergessen«, Pikandu warf Bertram einen grimmigen Blick zu. »Das war mal eine Spitzenidee von dir.« »Du siehst doch, hier gibt's überhaupt niemanden zu retten«, er schnaubte verächtlich.
»Das konnte man ja vorher nun wirklich nicht ahnen«, sagte
Bertram entschuldigend. »Lass uns lieber überlegen, was wir jetzt machen«, anstatt unterbrach Grier. »Allerdings«, Pomme de Terre sah sich zu,
»wenn wir hier noch länger rumdödeln, werden wir hier garantiert entdeckt.«
Er dunkle Gasse.
»Ich glaube, die führt Uruna zum Kanal. Da sind wir bestimmt am... Und falls das Feuer übergreift, springen wir in die Flammen.«
Die Muskeltiere klettern also diese Gasse hinab, die Stufen hinab. Sie warten in der Dunkelheit, bis endlich die Sirenen, also bis die Feuerwehrautos davongefahren, der Menschen verklungen sind. Dann erst klettern sie wieder vorsichtig hinauf, um endlich nach Hause zu kommen. Nach einer Ehe halten die Stimmen und dann waren die Feuerwehrautos mit ihren zuckenden Lichtern endlich verschwunden. Die vier Muskeltiere trippelten vorsichtig aus ihrem Versteck und spähten die Gasse hinauf. Nichtram kletterte als erster die Stufen empor, die anderen folgten. Dann blieb der Hamster so stehen, dass Pikandu erneut mit ihm zusammenstieß und diesmal Krieg über Pikandus Pfoten stolperte.
»Kannst du nicht mal«, begann Pikandu.
Doch der Hamster unterbrach ihn.
»Meine Treu«,
rief er und deutete auf den Boden. Vor ihnen auf den Pflasterstein lag eine braune Maus mit halbgeschlossenen Augen. Ihr Fell war angesenkt.
»Ein Kollege«, sagte Per. »Den hat's erwischt.«
»Ja, der Aal die Feuersbrunst nicht überlebt.«
Bertram warf Pikandu einen Vorwurf.
»Und wir waren nicht da, um zu helfen. Wie bedauerlich.«
»Teufel, er hat wahrscheinlich versucht, das Wasser zu erreichen und es nicht mehr geschafft«, sagte Grier. Hatte sich vor, um den Kollegen etwas genauer zu betrachten. Er hatte ein zierliches Schnäuz, sehr lange, hübsche Wimpern. »Ich glaube, der atmet noch«, sie erleichtert und zeigte auf den zarten Brustkorb, der sich kaum merklich hob und senkte.
»Oder besser gesagt, sie atmet noch«, sagte Pomme de Terre. »Ich glaube nämlich, das ist eine kleine Dirn. Eine Fäsche noch dazu.«
»Schön, und was machen wir jetzt?«, fragte Pikandu. »Jedenfalls einfach nicht liegen lassen«, antwortete Grier entschieden. »Am besten nehmen wir sie mit zu uns«, griff vorsichtig ein Pfötchen. Pikandu beugte sich über die kleine Maus und nahm zögerlich. In dem Moment öffnete die Mäusedame ihre Augen, groß und leuchtend wie Laternen, und schauten Pikandu mit tiefem, ernstem Blick an. Sie blinzelte und dann breitete sich ein Wunderlächeln auf ihrem Gesicht aus. Es verschlug ihm glatt den Atem.
»Hallo«,
säuselte sie schwach.
»Warst du auf Feuer?«
Nein, stotterte Pikandu, der plötzlich ganz durcheinander war. In seinem Bäuchlein flatterten lauter, verrückt gewordene Schmetterlinge.
Wir wollten nur schauen, ob wir helfen können, und das scheint ja auch der Fall zu sein«,
haspelte er. Sein Kopf war auf einmal so leer, wie Frau Fröhlichs Käse in Urlaub fuhr. Er verstummte und errötete. »Warum denkt ihr, dass der Pikandu so merkwürdig reagiert? Hat jemand eine Idee?« »Keine Idee?« »Danke.
Da, die Maus richtete sich langsam auf und dann entdeckte sie die anderen Musketiere. Sie schenkte auch ihnen ein Laternenlächeln und ließ den Kopf wieder sinken. Pom war sichtlich entzückt und auch Bertram schien hingerissen von der hübschen Mäusedame. Er verneigte sich.
»Darf ich Madame eventuell auf die Pfoten helfen?«
fragte er galant und bot ihr sein Fläschchen an. Die Maus ergriff seine Pfote, doch als sie versuchte aufzustehen, ächzte sie und sackte gleich wieder zusammen. Picandu und Pomme de Terre fingen sie bereit auf.
»Ich fürchte, mein Bein ist gebrochen«, stöhnte sie.
»Oh, ich kann sie ruckepack nehmen auf meinen starken Sultan«, bot Pomme de Terre an.
»Nein, nein«, mischte Picandu sich ein. »Besser ist, wir tragen sie gemeinsam alle zusammen.«
»Danke, das ist sehr liebenswürdig«, hauchte die kleine Maus und dann du wieder zu.
Grier nickte mitfühlend. »Das ist sicher schon da, falls das Bein tatsächlich gebrochen ist.« Picandu und Pomme de Terre Vorderpfoten, Grier und Bertram hoben vorsichtig das Hinterteil an und zogen die Musketiere, die kleine Madame, die Treppen hinauf auf die Straße.
»Ganz reizend«, dachte Picandu, »und leicht Feder.«
»Ja, so bringen Sie die kleine Madame mit zu sich nach Hause. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, da sieht man, wie Sie sie nach Hause bringen. Und ihr könnt euch natürlich vor drei Herren sich jetzt überschlagen, weil es so eine hübsche kleine Maus ist. Und sie wollen ihr Wunsch erfüllen. Wenn sie dann sagt, sie kriegt das schnell spitz. Also sie hat erstmal furchtbar und kriegt natürlich von Bertram sein Schwammbett angeboten. Das ist das Beste und bequemste Bett in der ganzen Höhle. Picandu spricht von seiner Fantastheke und bringt gleich ein großes Sortiment für sie mit. Die anderen Herren, wir haben ja noch den Müllsack und kommen damit an. Grier wundert sich so ein bisschen, was ist eigentlich hier mit diesen beiden? Die sind ja nicht wiederzuerkennen, ne? Sind sie auch nicht. Hier nach dem gewaltigen Essen so einen großen Appetit, die kleine Maus, dass für die Muskeltiere nichts mehr übrig bleibt. Und nach diesem Essen schläft sie sofort ein und schnarcht.
»Mein Ohren«, sagt Pomme de Terre nur, und die anderen beiden Herren nicken und kriegen sich. Bertram geht, ohne sich zu beschweren, in einem Sahnebecher zu Bett, obwohl der Wein für ihn ist. Alles egal. Hauptsache, der kleinen Maus geht es gut.
Dann weiter. Die Herren überschlagen sich weiterhin für sie. Achso, das muss ich noch kurz erzählen.
Am nächsten Morgen wird Picandu von ihr gerufen. »Sag, gibt es noch ein Stück von dieser leckeren Schokoladentorte?« fragen.
Ja, und Picandu ist ganz aufgeregt. Die Schmetterlinge spielen wieder, die machen inzwischen Mippings wieder in seinem Bauch. Und sie muss ihn nur anklimpern mit ihren Äuglern und schon geschehen. Und wieder sagt er, ja, draußen im Müllsack. Später, die Uhr hat noch nicht 7-mal geschlagen. Wir müssen warten, bis sie 7-mal schlägt. Können wir nach oben gehen? Zum Müllsack, rausgehen zum Müllsack auch, weil das ist ihre nächste Frage. Wie wär's denn, zeigst du mir mal deine Käse, sagt sie zu ihm. Und er sagt, ja, aber auch erst, wenn es 7-mal geschlagen hat, laden können. Und die kleine Maus ist aber furchtbar ungeduldig. Sie nimmt sein und weil Picandu ihr nichts abschlagen kann, folgt er wie ihr wie hypnotisiert Treppe. Er trägt sie noch rauf. Sie ist heute jetzt nicht mehr so leicht wie eine Feder nach dem Abendstern. Es ist alles egal. Schweißtriefen kommt er oben an und kann dann mein Reich. Ne? Hier zeigt er welche Käsetheke. Ne?
Ich kenne jeden Käse da oben mit Namen und Herkunft.
Wirklich? Die kleine Maus war beeindruckt und der Anblick hatten ihr sichtlich den Atem verschlagen. Ergriffen beide zur Käsetheke hinauf.
Ja, flüsterte Picandu ihr ins Ohr, lustvoll an vor Stolz. Appenzeller und Gruyère aus der Schweiz, Camembert, Saint-Albrecht und ein ausgezeichneter Roquefort aus Frankreich, Harzer Roller und Allgäuer Bergkäse aus Deutschland, Gouda und Emmentaler, Cheddar und Stilton aus England. Die kleine Maus klatschte in die Pfoten.
Was warten wir eigentlich noch, rief sie. Und bevor Picandu sie zurückhalten konnte, humpelte sie schon mit erstaunlicher Geschwindigkeit hinüber zur Käsetheke.
Und, rief der Mäuserich erschrocken, das geht nicht. Wir müssen warten, bis Frau Fröhlich und Margarete nach Hause sind.
Ich könnte Ihnen aber so lange noch etwas über die anderen Käsesorten erzählen. Wir sind noch länger nicht mit allen durch.
Doch die kleine Maus hatte schon das Leben der Käsetheke erreicht.
»Sei so lieb und hilf mir da hoch«, rief sie.
Sie deutete aufs unterste Regalbrett. Ein wenig wie ein Befehl, aber das nahm Picandu nicht wahr.
Sie hatte Mausi zu ihm gesagt. Wieder wurde ihm abwechselnd und kalt.
Sein kleines Mäuseherz klopfte ein bisschen schneller sonst. Dann fiel ihm wieder ein, dass sie den Laden jetzt noch nicht betreten durften. Er muss sofort zurückholen. Eilig lief er zu ihr hinüber und ergriff ihre Pfote, um sie wegzuziehen. Hör zu, wir müssen sofort hier raus, begann er. Und dann bemerkte er, wie ihr Blick plötzlich an ihm vorbeiglitt und sie erstarrte. Bevor er sich umdrehen konnte, hörte Pika Schrei. Margarete hatte ihn ausgestoßen, die andere Ladenbesitzerin. Ein spitzes, panisches, das gibt's doch nicht! Entstarrten er und Margarete einander an. Pikandu wurde fast schwarz vor Augen. Diese Begegnung hätte nie stattfinden dürfen. Schon gar nicht so. Sie war lautlos aus der Küche gekommen, ein Schrubber in der einen und ein Wassereimer in der anderen. Jetzt setzte sie den Eimer scheppernd ab und ging zum Angriff über. Sie hielt aber wie ein Schwert mit beiden Händen vor sich und rannte damit auf die zwei Mäuse zu. »Lauf!« schrie Pikandu. Er zog die kleine Mäusedame hinter sich her und sie um ihr Leben. Margarete war ihnen dicht auf den Fersen. Immer wieder donnerte der Schrubber neben ihnen auf den Boden. »Gerda!« rief Margarete. »Komm schnell!« Die Mäuse hatten inzwischen die Kellertür erreicht und sprangen und purzelten die Treppe hinab. Noch bevor sie unten angelangt waren, wurde die Tür zugeschlagen und dahinter waren aufzuhören.
Gerda, es ist entsetzlich, wir haben Mäuse im Laden.
Bist du sicher?
Ja, ganz sicher. Oh je, sollen wir Fallen aufstellen, fragte Frau Fröhlich, oder einen Kammerjäger holen? Was meinst du?
Mehr hörte Pikandu nicht, denn die aufgeregten Stimmen entfernten sich jetzt. Er war unter seinem Fell käseweich geworden. So etwas war ihm all den Jahren, die er nun schon bei Frau Fröhlich wohnte, noch nie passiert. Immer hatten sie harmonisch nebeneinander gelebt und jetzt das. Es war eine Kaffe.
»Das ist furchtbar«, flüsterte er, zitterte am ganzen Körper. »Ganz furchtbar. Wir müssen sofort die anderen warnen.«
Sie hatten die Höhle fast erreicht, da blieb die kleine Maus stehen. Er griff seine Pfoten und zog ihn zu sich ran. Beinahe sich ihre Nasenspitzen.
Bitte, beruhige dich.
wäre er fast ohnmächtig geworden. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, deswegen nickte er nur.
»Unser kleines Geheimnis«, murmelte er.
»Wäre er nicht so furchtbar durcheinander gewesen, dann hätte er vielleicht bemerkt, dass die kleine Maus trotz ihres gebrochenen Beinchens genauso schnell wie er zur Kellertür gerannt war. Aber das fiel ihm erst sehr, sehr viel später auf. Und ich glaube, wir haben 5 Minuten noch. Das Ganze geht natürlich so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass die kleine Madame etwas im Schilde führt. Etwas, was nichts Gutes bedeutet. Ihr merkt vielleicht, dass sie den Pikandu ganz schön um den kleinen Finger gewickelt hat, oder? Das merkt man, ne? Der scheint ja alles zu tun, was sie sagt. Und das führt zu ein paar ganz bösen Gegebenheiten. Und ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und dass ihr selber weiterlest, was noch passiert. Und ob es diese kleine Madame Roquefort tatsächlich schaffen wird, die Muskeltiere auseinanderzutreiben. So, ich danke euch.
Ja, vielen Dank an Ute Krause.
Genau, ich signiere natürlich.
Genau, wenn Sie jetzt ein Buch kaufen möchten, hier hinter der roten Wand ist der Büchertisch aufgebaut. Da gibt es die Bücher zu kaufen. Wer vielleicht schon eins mitgebracht hat, kann das auch signieren lassen. Und es gibt auch Autogrammkarten. Also auf jeden Fall nochmal da hinten vorbeischauen. Genau. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Tschüss.
Und ich zeichne jedem natürlich ein Muskeltier seiner Wahl rein. Das ist ja klar, ne? Okay, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.